Deutschlandfunk, kontrovers.
In Umfragen steht sie derzeit glänzend da, doch bei der Frage, ob sie sich zu einer verbindlichen Frauenquote von 50% durchringen soll, ist die Union gespalten. Nachdem die CSU mit einem solchen Vorstoß im vergangenen Jahr gescheitert ist, will es die CDU nun wissen. Der Parteitag im Dezember soll über die schrittweise Einführung einer solchen Quote entscheiden, so wie das die Satzungskommission jetzt vorgeschlagen hat. Höchste Zeit, die Partei zu modernisieren, heißt es aus der Frauenunion. Geschlecht statt Leistung. Fast schon eine sozialistische Denkweise, schimpfen die Kritiker. CDU-Frauenquote, überfällig oder überflüssig, das ist unser Thema in den nächsten 1,5 Stunden mit Martin Sagatta im Studio und zum einen zwei CDU-Politikerinnen, die stellvertretend für diesen Streit stehen. Außer Brücken ist uns Anja Wagner-Scheid zugeschaltet. Sie ist dort im Saarland Finanzstaatssekretärin, bei uns heute aber mit dabei als stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion der CDU, die eine solche Quote seit langem vorantreibt. Guten Morgen nach Saarbrücken.
Hallo, ich grüße Sie. Ja.
Aus Berlin diskutiert Jana Schimke mit uns, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg und stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die eine solche Quote ablehnt. Sie hat in der Satzungskommission auch gegen diesen Vorschlag jetzt gestimmt. Hallo, Frau Schimke.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Und dort im Studio in Berlin ist auch Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin der Online-Ausgabe des Magazins Focus, die schon lange über die Union berichtet, auch über das Thema Frauenquote und die uns hilft, die unterschiedlichen Positionen einzuordnen. Frau van Ackeren, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 446 4464. Ich wiederhole noch einmal 00800 446 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben zur Frage CDU-Frauenquote überfällig oder überflüssig.
Stefanie Weimann aus Fuldatal. Ich finde es normal, dass Frauen ihrem Anteil in der Gesellschaft entsprechend zahlenmäßig auch in den Ämtern aller Parteien vertreten sein sollten. Und ich finde es eher befremdlich, dass immer noch diskutiert wird, ob das überhaupt der Fall sein sollte.
Hier spricht Hans-Peter Sperber aus Berlin. Ich halte die CDU-Frauenquote bis 30% okay. Alles andere halte ich etwas übertrieben. Denn wer garantiert, dass es genug Frauen gibt, die sich für die Posten interessieren bis 50% und auch qualifiziert sind?
Rosemarie Leonhardt, ich wohne in Stockacht. Ich frage mich, ob die CDU noch bei Trost ist, ob diese Männer eigentlich alle keine Frauen, keine Mütter, keine Schwestern, Töchter haben. Sind wir irgendwie Wesen von einem anderen Stern? Also ich verstehe es nicht. Diese Diskussion leistet sich keine andere Partei, nicht mal die AfD.
Schottmann aus Nürnberg. Ich finde die Frauenquote jetzt inzwischen generell überflüssig. Wir haben genug Frauen in den hohen privilegierten Positionen. Es kommt auf die Persönlichkeit und auf die Qualifikation an.
Schulz aus Oberried im Schwarzwald. Eine Frauenquote sorgt dafür, dass die Männer wegbleiben. Wenn die CDU diese Frauenquote einführt, blockiert sie sich selbst für fähige und tüchtige Männer.
Helmut Kaufmann aus Pforzheim. Eine Quote verstößt gegen das Grundgesetz. In Parlamenten bestimmt das der Wähler und im Berufsleben die Eignung.
Sie hören es, die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer sind geteilt. Wenn wir mit dem letzten Punkt vielleicht beginnen, weil es da ums Grundsätzliche geht. Die Quote verstößt gegen das Grundgesetz, meint der Hörer, den wir da aus Pforzheim zuletzt gehört haben. Ähnlich schreibt uns das auch eine Hörerin per E-Mail, Gisela Lange. Nach Artikel 2 im Grundgesetz besitzt jeder Bürger das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, schreibt sie. Somit hat das Thema Frauenquote in der Bundesrepublik kein Fundament. Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion. Gibt es da tatsächlich Bedenken?
Ich habe da keine Bedenken. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Die CDU ist die letzte Volkspartei und wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, wenn wir sagen, Männer und Frauen sollen zu gleichen Teilen in unserer Partei präsent sein und auch in den Parlamenten sitzen. Das erwarten auch die weiblichen Wähler. Und dafür streiten wir seit vielen Jahren. Seit 35 Jahren ist in meiner Partei das Thema, wie wir eine verbindliche Zielvorgabe für Frauen und Männer schaffen. Es gab den Essener Parteitag in 1985. Es gab das Quorum und auch die Entfristung des Quorums wenige Jahre später. Heute im Jahr 2020 diskutieren wir immer noch. Deshalb wird jetzt nicht weiter diskutiert, sondern entschieden. Dieser Kompromissvorschlag der Satzungs- und Strukturkommission ist jetzt eine wichtige Zwischenetappe. Auf dem Weg bis Dezember, bis zum Bundesparteitag, werden wir jetzt noch ganz viele Gespräche führen, um die Zweifler zu überzeugen, dass die Quote der richtige Weg für die CDU ist.
Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU. Sie sind ja gegen diese Quote. Wie ist es da mit der juristischen Grundlage? Haben Sie auch Bedenken, dass das Grundgesetz das unter Umständen nicht trägt?
Naja gut, die Erfahrung zeigt ja, dass Politik sich oft Wege sucht, am Ende auch Dinge dann einfach durchzusetzen. Insofern wird das dann eine Entscheidung auch der Gerichte, der Juristen sein. Die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Was ich schade finde, wenn es schwierig wird, dann wird oft verordnet. Und die Frage, die man sich eben nicht stellt oder zu wenig stellt, ist die, warum haben wir denn so wenig Frauen in unserer Mitgliedschaft und in entsprechenden Führungsgremien? Und ich finde, dieser Frage sollte man nachgehen.
Mhm. Margarete van Ackeren vom Focus, von Focus Online. Wenn wir ganz kurz noch bei diesem Punkt bleiben. Sie beobachten das ja lange, beschäftigen sich mit der Frauenquote. Im Grundgesetz gibt es unterschiedliche Artikel, aus denen zum einen die Rechtmäßigkeit hergeleitet wird, zum anderen Bedenken. Die Grünen haben solch eine Quote schon seit langem. Haben Sie irgendwie juristisch Bedenken?
Also was die Frauenquote, die im Kern jetzt bei der CDU diskutiert wird, nämlich den Anteil in den Vorständen, der dann eingeführt werden soll bis 2025, eine Parität, dagegen spricht wahrscheinlich nichts, weil es andere Parteien schon haben. Da würde man einfach annehmen, dass es längst von Gerichten korrigiert wäre. Was in dem Zusammenhang allerdings ein ganz anderes Thema ist, die Parität, was die Wahlkreise angeht. Es gibt immer noch einen wabernden Vorschlag, dass demnächst in den Wahlkreisen jeweils ein Mann und eine Frau antreten sollen. Und da gibt es in der Tat erhebliche juristische Bedenken. Das sind aber noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Sagt Margarete van Ackeren, Frau van Ackeren von Anja Wagner-Scheidt und von Jana Schimke, von den beiden Politikerinnen, CDU-Politikern in unserer Runde. Kennen wir die Positionen hier zur Frauenquote, zur grundsätzlichen Einordnung für unsere Hörer? Wo stehen Sie da? Sie haben ja im Vorgespräch, als wir uns verabredet haben für diese Sendung, erzählt, Sie waren lange gegen eine solche Quote, sind aber am Umdenken.
Ja, ich war über viele Jahre derselben Meinung wie Frau Schimke, weil die Bedenken wirklich offenkundig sind. Also es schränkt die Auswahl ein, es kann im Fall der Fälle ein Nachteil für Männer werden, es ist kein besonders kreativer Weg. Also es gibt wirklich einiges, was gegen die Quote spricht, auch für die Frauen selbst, weil selbst die eindeutigst durch Qualifikationen da hinkommen, stehen immer ein bisschen unter Quotenverdacht. Das finde ich schon unerfreulich. Ich bin allerdings mittlerweile der Meinung, wenn ich mir gerade die Diskussion, was ja auch Frau Wagner-Scheidt sagte, seit 1985 arbeitet die CDU an diesen Argumenten. Und seit 1985 hat sich sehr wenig getan. Und da muss man irgendwann sagen, dann muss man als Krücke, um endlich diesen Teufelskreis zu durchbrechen, dann auch eine Quote ins Auge fassen. Das ist in der Tat meine Meinung, ja.
Frau Wagner-Scheidt, jetzt hat die CDU aber mit Angela Merkel die Bundeskanzlerin, mit Ursula von der Leyen stellt sie die EU-Kommissionsvorsitzende, mit Annegret Kramp-Karrenbauer auch im Moment wieder die CDU-Vorsitzende, nicht nur die Verteidigungsministerin. Hat die CDU überhaupt ein Frauenproblem, wenn man das sieht?
Wenn Sie jenseits dieser Ebene schauen, Sie haben unsere drei Spitzenpolitikerinnen eben namhaft genannt. Zwei von diesen werden aller Voraussicht nach in den nächsten Monaten nicht mehr diese Rolle ausführen.
Mhm. Aber Merkel war das 18 Jahre.
Ja, also meine Kinder haben die Frage auch gestellt, kann ein Mann überhaupt Kanzler? Mhm. Das ist eine spannende Frage, da wir wissen, dass aller Voraussicht nach Frau Merkel ein Mann folgen wird.
Ist das schlimm?
Ja, ich würde mich wünschen, wenn noch eine Frau auftaucht, die an der Stelle dann eine gute Gegenposition zu den genannten drei männlichen Vorschlägen bildet. Aber aller Voraussicht nach wird es ein Mann werden. Deshalb ist die Frage sehr berechtigt. Was kommt jenseits dieser Spitzenebene? Und da sehe ich noch sehr, sehr viele Männer und wenige Frauen. Wir haben kein Problem. Wir haben eine Herausforderung und der stellen wir uns. Und der Kompromissvorschlag der Kommission, der gibt viele Antworten und Hinweise. Und wenn wir diesem Papier folgen würden, dann werden wir bis 2025 eine andere Basis haben. Wir werden damit Frauen die Möglichkeit geben, teilzuhaben, und wir werden Frauen Lust machen, in unserer Partei mitzuarbeiten. Mhm.
Frau Schinke, das klingt logisch. Warum wollen Sie diesem Vorschlag nicht folgen?
Naja, wissen Sie, wenn unsere Bundeskanzlerin weiblich ist, wenn eine Reihe von Ministerinnen weiblich ist, wir aber trotzdem keine nennenswerte Veränderung bei den Anzahl von Frauen in der Mitgliedschaft erleben, dann darf man doch mal schon die Frage stellen, was soll am Ende eine Frauenquote bewirken, außer dass Frauen möglicherweise leichter in bestimmte Führungsfunktionen unserer Partei kommen. Nochmal, die eigentliche Frage, die wir uns als Union stellen, ist die, sind wir für die Zukunft richtig aufgestellt? Mit unserem Programm, mit unseren Leuten, mit unserem Image, mit unserer Außenwirkung. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die man stellen muss, wenn man sich als weltoffene Partei darstellen will. Für Migranten, für junge Leute, für Frauen wie für Männer.
Mhm. Frau van Ackeren, warum funktioniert das nicht in der Union, wenn wir uns beispielsweise anschauen, den Frauenanteil im Bundestag, der ist allgemein zurückgegangen und auch bei der Union. Warum funktioniert das über Jahre nicht?
Ja, die Union erzielt da nur gut 20%. Das ist schon wirklich eine Zahl, von der man jetzt sagen kann, das kann man nicht einfach hinnehmen und sagen, ja, okay, ist halt Zufall. Die CDU hat über Jahre versucht, es auf die wohlwollende Art zu machen. Es gab Patenschaftsprogramme in der Frauenunion, es gab Foren, es gab immer wieder dieses Quorum, eher unverbindliche, von dem man sich viel versprochen hat. Aber am Ende muss man natürlich schon sagen, dass in der CDU auch deutlich Männer das Sagen hatten, trotz der Vorsitzende, die über Jahre im Amt war. Angela Merkel ist in gewisser Weise typisch, weil sie in einem Moment ans Ruder kam, als die CDU in großer Not war. Das ist sozusagen, ich sag's mal flapsig, das Trümmerfrauensyndrom. Aber Angela Merkel ist nicht repräsentativ, weil Frauen es in der Union nicht unbedingt sehr leicht haben. Und es gibt zum Beispiel unter den Ministerpräsidenten aktuell keine Frau in der CDU, also auch in der CSU nicht, in der gesamten Union. Und da erkennt man schon eine Unwucht, von der man sagen muss, wahrscheinlich muss man da jetzt mal die Notbremse ziehen, um einfach diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Und wir haben einen ersten Anrufer auch in der Leitung. Herr Bornemann aus Dresden hat uns jetzt angerufen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, hallo Herr Bornemann. Ihr Anliegen bei dieser Diskussion?
Ja, ich habe eine Frage an die CDU eigentlich. Wenn eine Partei 26% Mitglieder hat, die Frauen sind, wie kann dann diese Parteien sagen, dass bei 26% Mitgliedschaft von Frauen 50% der Mandate von Frauen besetzt werden sollen? Das ist doch ausgesprochen undemokratisch.
Mhm.
Das ist einfach mal die Frage, abgesehen davon, dass ich das verfassungsrechtlich für widersinnig halte, weil damit ja im Grunde genommen ein kleiner Kreis von Parteifunktionären festlegt, wie die Mitbürger im Grunde genommen zu entscheiden haben. Und die sind eigentlich frei, sollten sie jedenfalls sein, nach unserem Grundgesetz.
Ja, eine Frage, die der ein oder andere doch stellt, die in der Diskussion auch eine große Rolle spielt. Herr Bornemann, danke für diesen Anruf, danke für diesen Punkt, den Sie eingebracht haben. Frau Schimke wird Ihnen da unter Umständen voll und ganz zustimmen, voll und ganz weiß ich nicht, aber fragen wir Frau Wagner-Scheidt, die diesen Vorschlag ja vertreten muss. Also wieso bei 26% weiblicher Mitglieder, wie kann man da fordern 50% Quote?
Wir sind mit 26% weiblichen Mitgliedern nicht zufrieden. Das heißt, an der einen Stelle muss man den Anteil an weiblichen Mitgliedern deutlich erhöhen. Das werden wir durch Maßnahmen tun, die auch in diesem Kompromisspapier aufgezeigt sind. An der anderen Stelle schauen aber Frauen ganz genau, wo sie sich engagieren. Wenn wir die Quote jetzt diskutieren und bis 2025 einführen, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dass wir viele Eintritte von Männern und Frauen haben werden, weil wir uns als Volkspartei offen zeigen, an der Stelle über den Tellerrand schauen und sagen, wir wollen die allerbesten Besten, die allerbesten Männer und Frauen. Es ist nicht undemokratisch, sondern wir spiegeln mit diesen Mandaten, mit der Präsenz von mehr Frauen auch die Gesellschaft wider. Mehr als die Hälfte unserer Bundesbürger sind Frauen. Deshalb erheben wir die Forderung 50-50, 50% der Mandate stehen den Frauen zu. Warum sollen 80% der Abgeordneten quasi auch für die Frauen mitbestimmen? Und deshalb wollen wir 50% aller Mandate in allen Parlamenten.
Mhm. Frau Schimke, können Sie da mitgehen? 26% weibliche Mitglieder, 50% Quote?
Wissen Sie, ich bin sehr lange Mitglied der CDU und wenn ich eins festgestellt habe, dann ist es, dass Menschen in diese Partei nicht eintreten, um irgendwann mal irgendwas zu werden, sondern sie tun es heute noch mehr, als es vielleicht vor einigen Jahren der Fall war, um etwas zu bewirken, um etwas Gutes zu tun, um ihre Kommune, ihre Stadt, ihre Gemeinde zu verbessern, ihre Ideen einzubringen und vor allen Dingen auf eine Gruppe von Gleichgesinnten zu treffen. Das ist die Motivation, in eine Partei einzutreten und deswegen glaube ich, dass eine Frauenquote, eine verbindliche Frauenquote, Quote in der CDU nicht dazu führen wird, dass wir mehr Frauen in unserer Mitgliedschaft bekommen.
Mhm. Frau van Ackeren, was sagen da Ihre Erfahrungen? Sie sind ja auf vielen, vielen Parteitagen gewesen, unter anderem auch beim CSU-Parteitag, da im vergangenen Jahr er als der Vorsitzende oder jetzige Ministerpräsident Söder mit einem entsprechenden Vorschlag gescheitert ist an der Basis. Wie schätzen Sie das ein? Wird das einen Effekt, den gewünschten Effekt haben, wenn man eine solche Quote einführt? Würde das dann mehr Frauen dazu bringen, in die Union einzutreten?
Also zumindest wäre das ja mal, nachdem man über Jahre den Testversuch mit anderen Projekten, sage ich mal, gestartet hat, wäre es in der Tat ein Versuch wert. Die CSU hatte bei der letzten Landtagswahl bei Männern und Frauen ein etwa gleich gutes Ergebnis. Aber, und es hat den CSU-Vorsitzenden 37%. Und der CSU-Vorsitzende hat auf dem Parteitag vor knapp einem Jahr einen leidenschaftlichen Ausbruch gehabt, weil er sagt, bei den 18- bis 24-Jährigen stehen wir verheerend da. Er hat es dann immer wieder verheerend gesagt, um an seine Partei zu appellieren, dieser erweiterten Quote, die CSU hat schon eine, aber sie wollte die erweitern, dieser erweiterten Quote zuzustimmen. Und am Ende hat er sich damit nicht durchgesetzt. Und es war auch schön zu beobachten bei der CSU, also diese Gleichung, die Frauen sind dafür und die Männer dagegen, das haben wir bei den Zuhörern ja gerade schon mitbekommen, die geht nicht auf. Bei der CSU war es umgekehrt sogar auffällig, dass viele jüngere Frauen sehr vehement eingestiegen sind und gesagt haben, sowas wollen wir nicht, das finden wir peinlich. Und das zeigt, dass in der Partei selbst die Stimmung sehr, sehr offen ist. Und ich würde auch sagen, dass das bei der CDU noch nicht gegessen ist, dass es im Dezember durchgeht, dieser Vorschlag.
Dass diese Gleichung nicht aufgeht, also Frauen sind dafür, Männer sind dagegen, das können wir auch, glaube ich, einer Stimme einer Hörerin entnehmen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin selbst Mitglied bei der Frauenunion seit 1980, aber ich bin absolut gegen eine Frauenquote. Wenn eine Frau tüchtig ist und geeignet ist, nimmt sie ja ihren Weg. Das sieht man ja an der Bundeskanzlerin. Also in keinem Fall für Quoten. Da bin ich hundertprozentig gegen. Jede fähige Frau soll den gleichen Posten bekommen können wie ein Mann, aber sie muss die Fähigkeiten haben, nicht nur, weil sie eine Frau ist.
Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion. Woher kommt das eigentlich, dass insbesondere auch jüngere Frauen gegen eine Quote sind?
Allein schon mal deshalb, weil das Wort Frauenquote ein Schimpfwort ist und viele mit Frauenquote etwas Negatives verbinden und auch die Frage damit verbunden wird, beziehungsweise die Aussage, dass alle Frauen, die über eine Quote in ein Mandat, in eine Funktion, über ein Amt gekommen sind, es ja eigentlich nicht können und sie Männern Plätze wegnehmen, die es viel besser können. Bei Frauen wird die Frage der Qualifikation gestellt, bei Männern wird diese Frage selten gestellt, wenn überhaupt. An der Stelle werden Männer in Funktion berufen, weil sie zum Beispiel aus einer besonderen Region kommen oder einer bestimmten Vereinigung angehören oder schon einfach sehr lange dabei sind. Deshalb ist die Qualität für uns ein hohes Gut und ich reklamiere für uns Frauen. Wir sind besser in der Schule und besser bei den Schul- und Universitätsabschlüssen. Also warum sollen wir auch nicht bessere Politikerinnen sein? Deshalb meine Forderung ganz deutlich 50-50 in allen Bereichen.
Sind Frauen bessere Politikerinnen, Jana Schimke? Ist da was dran?
Ach naja, Frauen führen anders und Frauen nehmen Dinge manchmal oder greifen Dinge manchmal anders auf, als es Männer tun. Diesen Unterschied wird es immer geben. Das ist auch gut und richtig so und das tut uns allen gut. Aber ich denke, aus dieser ganzen Diskussion wird eben auch deutlich, dass es eine Debatte auch zwischen den Generationen ist. Also junge Frauen, glaube ich, lehnen die Frauenquote nicht ab, weil es ein Schimpfwort ist, sondern junge Frauen lehnen die Quote ab, weil sie anders sozialisiert sind. Sie sind anders aufgewachsen, sie sind mit einem deutlich größeren Selbstverständnis aufgewachsen, dass Männer Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das ist ja auch seit vielen Jahren gesetzlich verankert. Das heißt, die haben möglicherweise diese Diskriminierungserfahrungen, die ältere Frauen gemacht haben, so nicht gemacht und gehen deswegen ganz anders an dieses Thema ran und wollen deswegen auch keine Karriere per Gesetz, wie ich es immer etwas zugespitzt formuliere.
Mhm. Frau van Ackeren, Sie haben das Thema angesprochen, also der jüngeren Frauen, die das eigentlich nicht wollen. Jetzt erleben wir aber gerade, dass die junge Union, die da lange gegen eine solche Frauenquote war, dass die offenbar mehrheitlich jetzt zumindest ihr Vorsitzender diesem Beschluss oder diesem Vorschlag zugestimmt hat, diese Quote so einzuführen, beim Parteitag wohl auch dafür werben will. Wie erklären Sie sich dieses Umdenken?
Ja, wobei, da hat sich in den letzten Tagen noch etwas deutlicher gezeigt. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat für diese Quotenregelung mit Blick auf den Vorstand, auf die Vorstände gestimmt. Aber die Junge Union insgesamt ist sehr gespalten und da laufen hinter den Kulissen noch ziemlich lebhafte Gespräche, ob es noch irgendeinen, ich sag mal, dritten Weg gibt. Das hat auch Friedrich Merz in der vorigen Woche am Freitag im Interview mit Focus Online gesagt, dass er nochmal schauen will, ob es andere Möglichkeiten gibt, etwas Ähnliches zu bewegen wie die Quote. Und die Junge Union hat sich jetzt als Organ insgesamt noch gar nicht festgelegt. Also die werden möglicherweise, was auch ein völlig normaler Vorgang ist, die Abstimmung freigeben und da wird jeder so entscheiden, wie er das meint. Mhm. Aber möglicherweise kommt da noch ein neuer Vorschlag, der wird zumindest erwartet.
Frau Wagner-Scheid, noch kurz, da reden wir dann vielleicht nach den Nachrichten weiter über das Thema, wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein, dieses Vorstoßes jetzt? Die CSU hat ja schlechte Erfahrungen gemacht.
Wir haben etliche Monate jetzt in der Struktur- und Satzungskommission diskutiert. Wir haben abschließend ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis erzielt mit den Vorschlägen. 34 Personen aus der Kommission haben Ja gesagt und nur 7 Nein. Der genannte Tilman Kuban hat zugestimmt, die CDA hat zugestimmt. Über das Abstimmungsverhalten von anderen wurde bereits in den Medien berichtet. Ist legitim, jetzt die Ergebnisse zu diskutieren. Und es ist demokratisch, jetzt in einem Prozess in den nächsten Monaten, dann noch Änderungsvorschläge von der Partei einzubringen und sie zu diskutieren. Wir brauchen einen tragfähigen Vorschlag, der beim Parteitag eine Zustimmung kriegt. Ich gehe davon aus, dass der Vorschlag in weiten Teilen beim Bundesparteitag in Stuttgart dann auch positiv votiert wird. Ich glaube und bin mir sicher, dass diese Entscheidung unserer Partei sehr, sehr gut tun wird.
CDU-Frauenquote überfällig oder überflüssig, das ist heute unser Thema in Kontrovers. Wie gespalten die Partei da ist, welche Erfolgsaussichten der Vorschlag hat, darüber diskutieren wir nach den Nachrichten. Weiter geht es mit der Sendung Kontrovers, heute zum Thema CDU-Frauenquote überfällig oder überflüssig. Sie können uns noch anrufen unter 00800 44644464 oder schreiben Sie uns an kontrovers@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren heute mit Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion der CDU, mit Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU und mit Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Und wir wollen gleich wieder einen Hörer zu Wort kommen lassen. Herr Holland aus Hannover. Guten Morgen. Hallo, Herr Holland.
Hallo.
Ja, Sie hören mich jetzt. Ja,
ja, vielen Dank. Ich bin der Meinung, dass man mit dem Argument der Leistungsgesellschaft, der Meritokratie und auch mit dem, dass es undemokratisch sei, Frauenquoten einzuführen, kann man die Frauenquote, finde ich, heutzutage noch nicht widerlegen. Denn dazu müsste man voraussetzen, dass alle Wähler nur rein auf die Leistung achten und dass unbewusste persönliche Tendenzen komplett ausbleiben. Das ist aber de facto nicht so. Und zum anderen ist es so, dass eine gewisse männliche Debattenkultur immer noch im Parlament vorhanden ist. Das sieht man ja auch noch in den männlichen, in den Führungsetagen von vielen Unternehmen, dass diese aggressive männliche Durchsetzungskultur eben doch etabliert ist. Und ich glaube, dass wenn man zumindest zeitweise für einige Legislaturperioden eine Frauenquote einführen würde, dass sich dann an der Mentalität zumindest ein bisschen etwas ändern würde und dass dann in Zukunft vielleicht auch die Frauenquote gar nicht mehr nötig ist, weil einfach die Geschichte vom Parlament bis dann sich verändert hat.
Also Sie sind für eine vorübergehende Frauenquote zumindest begründen, das mit männlicher Debattenkultur und dass man das Stichwort Leistung da nicht gegen eine Quote anführen sollte. Habe ich Sie recht verstanden? Dann gebe ich das gleich auch so in die Runde. Danke für diese beiden Punkte. Wir sammeln noch ein bisschen und fragen Frau Zelo, die uns aus der Nähe von Hamburg erreicht. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Ja, also ich habe Bedenken mit der Frauenquote. Und zwar empfinde ich das als eher rückschrittlich, weil ich dachte, wir sind in der Gesellschaft gerade auf dem Weg gewesen, die Menschen nicht mehr nach Geschlechtern zu beurteilen. Jetzt fangen wir damit an, diese Trennung wiederherzustellen. Und ich glaube, das ist ein Weg zurück in die Vergangenheit. Und als Wählerin interessiert mich eigentlich nicht das Geschlecht, sondern die politische Motivation.
Ist es Ihnen egal, wenn da im Bundestag der Frauenanteil statt weiter anzusteigen sogar noch zurückgeht? Das sagen Sie, das spielt für Sie keine Rolle?
Nee, das spielt keine Rolle, weil es könnte ja auch durchaus, wie eben der Hörer vor mir, ein junger Mann Positionen vertreten, die für mich als Frau wichtig sind. Also ich finde es einfach rückschrittlich. Wir waren dabei in dieser Gesellschaft, die Menschen so anzuschauen, wie sie in ihren Eigenschaften sind. Und jetzt werden sie reduziert aufs Geschlecht. Das ist eine Trennung für mich. Das ist ein Rückschritt.
Frau Zelo, danke für den Hinweis. Gebe ich vielleicht gleich weiter an Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion der CDU. Können Sie das irgendwo nachvollziehen, die Position, was uns da Frau Zelo jetzt eben gesagt hat? Frauenquote sieht sie als Rückschritt an, als rückschrittlich?
Das kann ich teilweise nachvollziehen, zum Teil aber auch nicht, weil ich sehe, dass Entscheidungen in Parlamenten geführt werden durch Personen, durch Männer oder Frauen und größtenteils durch Männer. Ich sehe da etliche Themen nicht entsprechend platziert. Mit einer 50%-Quote von Frauen im Bundestag und in den Landtagen erhoffe ich mir, dass mehr Themen, die Frauen berühren, beziehungsweise Themen, die dann aus Frauensicht beurteilt und entschieden werden, ganz andere Entscheidungen herbeiführen werden, als es jetzt der Fall ist. Deshalb ist meine Forderung weiterhin 50-50, um ein ausgewogenes Verhältnis an Themensetzung und Entscheidungen herbeiführen zu können.
Das geht ja in die Richtung in etwa, was uns Herr Holland gerade jetzt zu Beginn gesagt hat. Der beklagt eine männliche Debattenkultur, die er mit einer Frauenquote ändern will. Jana Schimke, das können Sie in etwa nachvollziehen?
Also ich würde ja gerne mal wissen, was weibliche Themen sind. Nach meiner Lebensrealität haben mein Mann und ich und in unserem Freundeskreis irgendwo alle Eltern dieselben Sorgen. Ja, also die weiblichen Themen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein ziehendes Argument ist.
Aber Debattenkultur, dass Männer anders diskutieren?
Ja, natürlich ist das so. Na, selbstverständlich ist das so. Und klar wirkt das manchmal auch alles ein bisschen Testosteron gesteuert und nicht immer fühlt man sich als Frau da auch wohl. Aber die Frage ist, hilft uns denn da eine Quote weiter? Nein. Ich finde, wir sollten Frauen lieber darin fit machen, sich in solchen Kreisen auch zurechtzufinden und da auch ihre Rolle zu finden und ihren Platz zu finden und den selbstverständlich auch zu verteidigen. Nach meiner Beobachtung kriegen Männer das gar nicht mit, was wir uns als Frauen oftmals für Gedanken machen. Ja, das registrieren die gar nicht. Deswegen, ich würde einfach immer sagen, das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen, einfach seinen Weg zu gehen, ganz selbstbewusst die Dinge einzufordern, für die man steht. Und ganz ehrlich, wir haben inzwischen, und da möchte ich an die Aussage der einen Vorrednerin auch anknüpfen, inzwischen in Deutschland, denke ich, auch eine Kultur, ja, wo es einfach nicht mehr angemessen ist, sich nur noch in Monokulturen zu präsentieren. Also wirklich jeder Vorstand, jede Unternehmensführung weiß, dass das überhaupt nicht mehr in ist, ja, sich da nur mit Anzug und Krawatte zu präsentieren, sondern natürlich auch eine gute Mischung zu haben. Alle Werbeagenturen arbeiten nach diesem Prinzip und das trägt sich durch in der Gesellschaft. Und wenn man so grundlegende Änderungen vollziehen will, dann bin ich der Auffassung, müssen sie gelebt werden. Wir können das nicht verordnen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen es von alleine freiwillig auch annehmen und gerne annehmen.
Jetzt hat Herr Holland vorhin noch angeführt, das war sein zweites Argument, man solle nicht Leistung gegen Geschlecht ausspielen, also man solle nicht gegen die Quote anführen, es müsse ja nach Leistung gehen. Das Magazin Cicero hat ihn vor einigen Tagen da geschrieben oder in einer Karikatur das angemahnt, also das beste Argument für eine Quote, das sei Andreas Scheuer, der Verkehrsminister. Frau van Ackeren vom Fokus, soll man das außen vor lassen, Leistung, weil das bei Männern unter Umständen ja auch nicht unbedingt gegeben ist?
Nein, natürlich nicht. Aber man kann jetzt weder die Leistung der einen noch der anderen Seite zuordnen, sondern Leistung ist etwas sehr Individuelles. Und es gibt super qualifizierte Frauen und natürlich auch schlecht qualifizierte Frauen. Und wenn man zum Beispiel mal auf die Grünen schaut, die ja seit Jahren mit einer Doppelspitze fahren, da gab es eine Simone Peter, die kaum wahrgenommen wurde. Würde man sagen, okay, schwache Frau. Dann gab es aber auch eine Claudia Roth, die enorme Strahl- und Wirkungskraft hatte. Also ich nehme das Beispiel, um einfach zu zeigen, man kann natürlich nicht per se sagen, Männer oder Frauen sind nun von vornherein so. Aber ich wollte vielleicht noch was ergänzen zu der Kultur, die Herr Holland angesprochen hat. Ich würde mir jetzt den Begriff männliche, aggressive männliche Durchsetzungskultur nun nicht zu eigen machen. Aber dass da manchmal bei Männern seltsame Leerstellen sind, das haben auch mehrere Fotodokumente in den letzten Jahren gezeigt. Es gibt zum Beispiel ein fast ikonografisches Foto des Innenministeriums, wo dann 9 Männer stolz posiert haben nach dem Motto, die neue Führung des Innenministeriums. Oder beim politischen Aschermittwoch der CSU, das war 2017, gab es ein Foto auch mit mehreren Männern, völlig ohne Frau. Und entscheidender als die Botschaft selbst war für mich noch, dass da kein Mensch irgendwas gemerkt hat. Also sich da hinzustellen zu so einem Foto, das ist ja noch das eine, aber dass da kein Korrektiv war. Und da hatte man schon das Gefühl, okay, da wirkt sich dann ganz, ganz konkret aus, wenn zu wenig Frauen im Umfeld unterwegs sind. So sehe ich das.
Zu wenig Frauen, bei uns heute jedenfalls nicht. Wir haben wieder eine Hörerin, Silvia Schöll aus Lüneburg. Guten Morgen, Frau Schöll.
Ja, hallo und Runde. Ja, ich will es nicht so ganz brutal aussprechen, aber ich denke, eine Frauenquote muss man gar nicht haben. Ich denke, es ist vorbei, diese Zeit. Ich denke, solange in den Köpfen nicht stattfindet, der alten Männer zum Beispiel jetzt in der Politik oder der Generation, die jetzt noch an der Macht ist, wenn in diesen Köpfen nicht stattfindet, eine Umkehr oder ein anderes Denken, dann passiert dann nämlich gar nichts. Ja, so.
Und wie soll das geändert werden? Sind Sie, ich habe es nicht ganz verstanden, sind Sie jetzt für diese Quote oder gegen diese Quote?
Nein, ich bin nicht für die. Ich finde es erbärmlich, traurig und erbärmlich, dass man überhaupt über sowas spricht.
Wie wollen Sie das ändern?
Ja, wir haben doch für die Frauen, haben für ihre Rechte gekämpft. Und ich sagte gerade, es muss in den Köpfen stattfinden. Nicht irgendwie aufgedrückt, irgendwie eine Quote, sondern es muss in den Köpfen der Menschen, der Männer und der Frauen stattfinden, das Umkehrdenken, ja. Sonst passiert ja nichts. Sie können rumdoktern, wie sie wollen, wenn es in den Köpfen selber eine Überzeugung in den Menschen drin nicht stattfindet, dass es nicht richtig ist, wie es jetzt ist, dann passiert ja nichts.
Wenn Sie aber in den Bundestag zum Beispiel schauen und sehen, wie wenig Frauen da vertreten sind und dass die Zahl da oder die Quote, wenn man so sagen will, der Anteil da noch, Anteil besser gesagt, dass der noch zurückgeht, dann passiert doch in den Köpfen auch nicht so viel, wie Sie das fordern. Da schlägt sich das ja nieder.
Ja, ich denke, es teilweise wird den Frauen ja auch ganz schön schwer gemacht und immer noch und ich frage mich, wieso will ich auch in so einer Politik, wo ich als Frau nicht die genommen werde, die ich bin, sondern als keine Ahnung, als was man da gesehen hat, bei älteren oder alten Männern. Ich sage es einfach so, weil es ist brutal, ich weiß, aber ich kann es gar nicht mehr anders sagen. Ich bin gerade nach wie vor immer noch, ich bin mir den Faden verloren.
Ja, ich glaube aber, der Punkt ist angekommen. Ja, Frau Schöll, ich danke herzlich für diesen Hinweis. Frau Wagner-Scheidt von der Frauenunion, wenn Sie das jetzt auch wieder hören, also Frauenquote nicht zeitgemäß, dass viele damit Probleme haben, wie erklärt man sich das? Die Mehrheit der Wählerinnen, eine knappe Mehrheit der Wähler und Wählerinnen, sind ja dann, oder die Mehrheit ist weiblich, Frauen stellen die Mehrheit und dennoch werden hauptsächlich Männer gewählt. Wo liegt da die Erklärung?
Als ich vor über 20 Jahren Mitglied geworden bin in der CDU, Habe ich auch gesagt, ich brauche keine männlichen Unterstützer, ich kann das alles allein. Ich bin ein kluger Kopf, ich habe eine vernünftige Ausbildung, ich habe gute Kontakte und habe nach kurzer Zeit aber gemerkt, als ich gesehen habe, wie Listenaufstellungen laufen, wie auch Kommunikation und Netzwerk in meiner Partei laufen, dass es sehr wohl Verbündete braucht. Und habe dieses Netzwerk in der Frauenunion gefunden und kämpfe jetzt seit über 20 Jahren für das Thema und bin mittlerweile der Überzeugung, ohne Quote geht es nicht. Ich sehe die Quote als Krücke und glaube, dass es die Krücke braucht. Wenn sie überwunden ist und wir haben genug Frauen in Mandaten, dann können wir die Quote gern wieder abschaffen. Aber so weit sind wir noch nicht und deshalb bin ich eine klare Befürworterin der Quote. Freiwillig waren wir lang genug unterwegs.
Mhm. Frau Schimpke, vorbei mit der Freiwilligkeit. Wie wollen Sie es konkret ändern? Versuche da bessere Bedingungen für Frauen zu schaffen. Hat es in den vergangenen Jahren ja viele gegeben mit keinem durchschlagenden Erfolg. Wie konkret wollen Sie den Frauenanteil erhöhen? Was soll jetzt funktionieren, was in den letzten oder in den zurückliegenden Jahren und fast Jahrzehnten nicht funktioniert hat?
Naja, also ich denke, wir müssen uns schon mal darüber auseinandersetzen, wie wir vor Ort in den Ortsverbänden, in den Gemeinden, in den Städten bei unseren potenziellen Neumitgliedern ankommen. Ja, die kommen zu uns, die wollen was bewegen, die wollen was auf die Beine stellen und dann treffen sie möglicherweise auf eine etwas antiquierte Sitzungskultur, auf sehr, sehr lange Sitzungen, auf sehr, sehr einschläfernde Runden. Das gibt es halt auch in der Politik. Man diskutiert manchmal sehr, sehr lange und deswegen sollten wir uns schon darüber Gedanken machen, wie gestalten wir unsere Sitzungen, machen wir Online-Formate möglich. Das haben wir ja auch alles in diesem Satzungsentwurf niedergeschrieben. Das finde ich an sich schon richtige Entscheidung. Wie gehen wir mit Eltern um, mit Kleinkindern, die Erziehungsverantwortung haben und so weiter. Ja, welche Themen setzen wir als Union auch auf unsere Agenda vor Ort, um da auch die Interessen einer jüngeren Generation auch abzubilden. Ich bin aber auch der Meinung, und das klang eigentlich jetzt auch in den Aussagen der Vorredner sehr gut an, dass wir, wenn wir uns mal Frauen an sich anschauen wollen, die Karriere machen wollen, ob in der Politik und der Wirtschaft, auch mal darüber sprechen sollten, wie macht man eigentlich Karriere? Und zu glauben, nur weil ich gut bin und weil ich viel Leistung bringe, werde ich jetzt erfolgreich und schaffe etwas, das ist, glaube ich, sehr naiv, das zu glauben. Man braucht natürlich Unterstützer. Die einen finden sie eben in der Frauenunion und die anderen finden sie eben an anderen Stellen dieser Partei. Man braucht immer Menschen, die einen unterstützen, um im Leben, im Beruf erfolgreich zu sein. Und ich glaube, deswegen sollte man Frauen vor allen Dingen auch darin unterstützen, das zu lernen, ja, Netzwerke zu nutzen, Beziehungen zu nutzen. Und darauf zurückzugreifen, um dann am Ende auch erfolgreich zu sein und dann auch Karriere zu machen.
Jetzt schreiben uns Hörerinnen und Hörer zu einem Thema, dass sie nämlich jetzt eine Entfernung der CDU von ihrem konservativen Profil fürchten. Beispielsweise Irene Franziska Maurer schreibt, in unserer Demokratie in Deutschland kann jede Frau in eine Partei eintreten, sich einbringen und tätig sein, da eine Frau naturgemäß von Familie und Kindern mehr in Anspruch genommen wird als ein Mann, kann sie zeitenweise weniger Kräfte in die Parteiarbeit einbringen. Herr Edgar Reinboll schreibt uns, entscheidet sich die CDU zu einer paritätischen Frauenquote, würde sie sich dadurch von ihrem konservativen Profil zusätzlich noch einen großen Schritt entfernen. Anja Wagner-Scheidt, ist das so, dass die CDU jetzt Gefahr läuft, sich vom konservativen Lager oder dieses konservative Lager zu verprellen?
Wie ich es gerade eben gesagt habe, bin ich schon seit vielen Jahren CDU-Mitglied und aus voller Überzeugung. Aber ich möchte keiner Partei angehören, die von Männern jenseits von 60 Jahren dominiert wird und wo man keine Frauen will und wo man an der Stelle sagt, Frauen gehören wieder an den Herd. Frauen sind klüger als Männer, Frauen wollen Macht. Macht ist durchaus positiv, weil Macht heißt gestalten und sich einbringen. Deshalb haben mich die Beiträge jetzt eher etwas überrascht und nicht überzeugt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg zu sagen und weiter zu fordern, Männer und Frauen wollen zu gleichen Teilen auf allen Ebenen von Gesellschaft und Partei stattfinden. Das fängt im Ehrenamt an und das geht natürlich bis auch zur bezahlten Politik in Landtag, Bundestag, im Europäischen Parlament. Und deshalb beanspruchen wir als Frauenunion weiterhin da stattzufinden und mehr stattzufinden wie gehabt mit 50-50. Das ist der richtige Weg und das wird uns als Volkspartei, als CDU auch attraktiver machen, als es derzeit der Fall ist.
Bevor da ein Protest von Hörern über mir zusammenbricht, Frauen sind klüger als Männer, haben Sie das gesagt. Wird das geteilt in der Runde? Frau van Ackeren, stimmen Sie dem zu?
Oh nee, das würde ich weder so rum noch so rum, das würde ich auch nicht mit einem anderen Vorzeichen versehen, sondern nee, das ist halt was sehr Individuelles.
Herr Welling aus Münster hat uns angerufen. Ich frage ihn jetzt nicht danach, sondern das, was er eigentlich hier in die Sendung einbringen wollte. Und morgen, Herr Welling.
Einen wunderschönen guten Morgen. Dazu hätte ich mich auch nicht geäußert.
Zu was wollen Sie sich äußern?
Also ich bin der Meinung, es geht gar nicht ohne eine Frauenquote.
Mhm. Warum?
Weil ich sage, seit 30 Jahren wird das auf freiwilliger Basis irgendwo gemacht. Ob in der Politik, ob unsere DAX-Unternehmen und überall. Und wenn ich so DAX-Unternehmen sehe, die sehen aus wie das Politbüro.
Mhm. Gebe ich
da
weiter.
Da kommt keine Frau rein. Und das geht nur mit Gesetz, weil freiwillig macht da, passiert da eh nichts.
Mhm. Ja, danke für den Hinweis. Den gebe ich natürlich, weil die Wirtschaft auch angesprochen ist, an Jana Schimke weiter. Sie vertritt ja auch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hat damit sehr viel mit Unternehmen, mit Wirtschaft auch zu tun. Erleben wir in der Wirtschaft das Gleiche, mit dem sich jetzt die CDU beschäftigt? Also Politbüro, sagt Herr Welling.
Ganz, ganz, ganz klares Veto, weil wir unterliegen in der Politik oft dem Fehler, dass wir das Problem vom Ende her denken. Das heißt, wir gucken uns die Vorstellung und Aufsichtsräte an und sagen, huch, da sind ja zu wenig Frauen, also wenn wir mal eine Quote einführen. Dass aber Karriere nicht erst mit Ü50 gemacht wird, sondern im Prinzip schon mit der Berufswahl beginnt, auch in der Familiengründungsphase weiterläuft und eine gewisse Kontinuierlichkeit erfordert, das findet natürlich in der öffentlichen Berücksichtigung viel zu wenig statt. Also, wenn wir Frauen fördern wollen, wenn wir wollen, dass die dann auch in die Aufsichtsräte und Vorstände kommen, dann müssen wir sie ganzheitlich im gesamten Berufsleben unterstützen, auch wenn es dann um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Ich glaube, die jungen Frauen von heute haben ein Selbstbewusstsein, mit dem sie da auch wirklich ihren Weg gehen können. Was man aber braucht, ist natürlich die gewissen Fallstricke vielleicht im Berufsverlauf mal zu verhindern oder einzudämmen. Ja, dass man darauf schaut, Männer und Frauen machen gleichberechtigt Elternzeit, haben dadurch sozusagen keine Hemmnisse dann auch im Beruf. Ja, und auch die Arbeitszeiten möglichst gleich auch zu verteilen, dass der Kollege nicht an einem vorbei schwebt sozusagen. Das sind die Stellschrauben, die am Ende auch den beruflichen Werdegang prägen und daran muss man arbeiten.
Herr Welling, sind Sie mit dieser Antwort zufrieden?
Nee. Ich finde, das geht nur von oben nach unten.
Nein,
in den Wirtschaftsunternehmen, da gehen sie doch schon in jungen Jahren hin, da werden die Frauen schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, aussortiert, weil die werden ja mal schwanger, die können wir gar nicht gebrauchen.
Ach, das ist doch, nein.
Das heißt, also, junge Männer werden gefördert und nur wenn im Kopf oben Frauen sind, wird sich an diesem System was ändern.
Frau Schimke, Sie wollen dazu noch was sagen. Wir haben das Ganze ja, ich ergänze das vielleicht nochmal, das ist ja auch gesetzlich geregelt, zumindest für Aufsichtsräte. Ja. Bei Aufsichtsräten haut es, glaube ich, auch einigermaßen hin mit dieser 30%-Quote so langsam. Ja, aber was ist in Vorständen so grundsätzlich?
Sind wir doch mal ehrlich. Also die Unternehmen haben doch schon seit, gerade die DAX 30 auch, sind ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 10 Jahre müssen es inzwischen sein, wo die dabei sind, sich intern so mal ein bisschen anders aufzustellen. Das heißt, die arbeiten lange daran und eben so eine Führungskultur zu schaffen, das macht man nicht von heute auf morgen. Das ist eine langjährige Aufbauarbeit. Man braucht die Leute fürs Unternehmen, man muss sie gewinnen, man muss sie halten, man muss sie aufbauen. Das macht man nicht von heute auf morgen. So, und ich finde, das machen die sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass gerade so eine professionell aufgestellten Großkonzerne inzwischen sehr, sehr genau wissen, was für eine Außendarstellung es hat, wenn man eben ein monokulturelles Bild mit nur Schlipsträgern veröffentlicht. Das wissen die ganz genau. Und deswegen arbeiten die sehr hart daran. Das Problem, was wir allerdings haben, das ist das Leben. Und das Leben ist eben, dass die Frauen dann die Kinder bekommen, dann sind sie mitunter mehr als ein Jahr weg und dann kommen sie vielleicht auch nur in reduzierter Arbeitszeit wieder. Die Prioritätensetzung verschiebt sich dann eben auch. Viele junge Menschen, Männer wie Frauen, sagen heute auch, ach, warum soll ich jetzt hier noch in Vollzeit ackern? Mir reicht auch eine Teilzeitstelle. Naja, und dann haben sie natürlich irgendwo eine Masse an Menschen, wo dann verglichen wird, wo geguckt wird, wer ist der Leistungsträger bei uns und wer kann möglicherweise nicht so. Ne? Und dann fügt sich das irgendwo alles. Das sind die wahren Gründe und ich finde, da sollte man ansetzen.
Mhm. Aber was die Außenwirkung angeht und wem was peinlich ist, da konnte man ja nun wirklich die letzte Illusion verlieren, wenn man sich ansieht, wie viele sich überhaupt nicht schämen, als angestrebte Quote 0 anzugeben. Und was die Vorstände angeht, da ist im Moment noch ein, ich sag mal, politisches Geschoss unterwegs, das, glaube ich, auch etwas unterschätzt wird. Familienministerin Franziska Giffey hat ja vorgeschlagen, dass die deutschen Unternehmen, deren Vorstände aus 4 oder mehr Personen bestehen, dann künftig mindestens eine Frau dazu nehmen müssen.
Sind Sie dagegen?
Und Frau Merkel hat, das ist so ein bisschen untergegangen, am 1. Juli gesagt, eigentlich bin ich da mit Frau Giffey im Gespräch und so wie das jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und es gibt, der Bundeswirtschaftsminister ist dagegen, aber es gibt einiges an Widerstand. Aber ich glaube schon, dass Frau Merkel da nochmal versuchen wird, ein Zeichen zu setzen. Da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Monaten passiert.
Und das würden Sie dann auch unterstützen?
Ich würde den Vorschlag zumindest für sehr, sehr nachvollziehbar halten, weil die Zeit, in der sich Kräfte bewähren konnten, also wir reden ja immer noch nicht über eine sehr hohe Quote, wenn 4 oder mehr Personen, dann redet man über 20%. Das finde ich jetzt nicht, da würde ich nicht sagen, dass das nicht leistbar sein sollte.
Herr Welling, ich danke ganz herzlich für die Diskussion, die Sie da angestoßen haben und gebe es auch noch mal weiter an Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion der CDU. Sehen Sie das für die Wirtschaft ähnlich positiv, dass sich da etwas tut, oder ist das ein Problem so ganz ähnlich wie in der Union, dass Sie auch da drängen, da müsste es viel mehr Vorschriften noch geben?
Auch da hat man lange zugeschaut und war lange freiwillig unterwegs und hat dann, nachdem die Resultate sich nicht auf der freiwilligen Ebene eingestellt haben, das gesetzlich geregelt. Ich glaube, das war der richtige Schritt und den Schritt sollten wir auch für unsere Partei, für die Politik gehen. Und für beide Bereiche gilt, wer Frauen wirklich ernsthaft will, der geht auf die Belange von Frauen ein. Da spielt es keine Rolle, wenn eine Frau ein Kind bekommt und einige Monate oder auch ein Jahr zu Hause bleibt. Dann trifft man Absprachen, da gibt es Möglichkeiten der Telearbeit und andere Faktoren. Das sind Dinge, wo man einfach, wenn man Frauen wirklich ernsthaft will und ernsthaft auch an Jobs, an interessanten Jobs, an Führung teilhaben lassen will, dann schafft man Möglichkeiten über Angebote der Kinderbetreuung, über flexible Teilhabe. Das geht. Und da braucht es Vorbilder und so sagte es eben ja auch der Herr, der sich eingeschaltet hat, es braucht Frauen an der Spitze, die das vorleben, die ein gutes Vorbild sind und dann kann man das von oben nach innen, von oben nach unten leben und dann wird man auch mehr Frauen finden, die mitmachen.
Die Bundesregierung hat da ja auch gerade eine Gleichstellungsstrategie auf den Weg gebracht. Bei allen Gesetzen soll oder muss Chancengleichheit berücksichtigt werden. Margarete van Ackeren, geht das für Sie in die richtige Richtung oder in diese Richtung jetzt? Oder haben da Oppositionspolitikerinnen und Politiker recht, die sagen, naja, das ändert gar nichts?
Ja, das ist sehr allgemein gehalten. Also da sind wichtige Punkte, Entgeltgleichheit, soziale Berufe stärken, eine Art Gesetzescheck. Das sind die richtigen Punkte, aber ehrlich gesagt, um das bewerten zu können, müsste man dann die konkreten Vorstöße bewerten, weil die Strategie als solche, die ist okay, aber das muss konkret werden.
Mhm. Geht für Sie dann, ist noch zu wachsweich oder wie verstehe ich das?
Ja, es ist zu allgemein und einfach noch nicht konkret genug durchdekliniert. Auch nach wie vor nicht die Frage, wie das mit den Frauen in den Parlamenten werden soll. Weil da, ich hatte das vorhin schon gesagt, ist auch die Frage, wie man das mit den Wahlkreisen hält, noch eine sehr entscheidende.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Kontrovers. Heute unsere Diskussion zum Thema CDU-Frauenquote, überfällig oder überflüssig. Wenn Sie sich noch an der Diskussion beteiligen wollen, dann sage ich nochmal unsere kostenfreie Telefonnummer. Das ist die 00800 4464 4464. So ist das richtig. Und wir diskutieren heute mit Anja Wagner-Scheid von der Frauenunion der CDU, mit Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU und mit Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Wir gehen in die letzte halbe Stunde unserer Sendung heute zum Thema CDU-Frauenquote, überfällig oder überflüssig, und wie sehr dieses Thema auch unsere Hörer und Hörerinnen spaltet. Dazu vielleicht mal zwei Mails. Da schreibt uns Matthias Schossig: Die Frage ist längst nicht mehr, ob es eine Frauenquote geben muss, sondern warum. Warum sind zu wenige Frauen in der Politik? Doch nicht, weil sie einen geringeren Beitrag zu leisten hätten. Im Gegenteil, der Grund besteht darin, dass sie von den Männern, die alles so viel besser wissen, verdrängt und weggeboxt werden. Wieder alle Vernunft, wieder alle Gerechtigkeit. Und Horst Dietrich meint, in einer gerechten Auswahl sollte sich etwa das Verhältnis der weiblichen und männlichen Mitglieder spiegeln. Das Quotengelaber, so schreibt er, Erfindung der Grünen, sollte beendet werden. Frau Rauhut aus Leipzig ist am Telefon. Guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Ja, hallo Frau Raut.
Ja, hallo. Also ich habe das Gefühl, dass ein bisschen etwas missverstanden wurde bisher und genau, möchte dazu einen Punkt machen. Also es gab bei den Teilnehmenden und auch bei HörerInnen wurde der Eindruck erweckt, dass es Bedenken gäbe, dass die Frauenquote sozusagen benutzt würde, um Frauen aufgrund ihres Geschlechts zu benachteiligen. Also dass Frauen benachteiligt werden, wenn man eine Frauenquote macht. Das ist aber genau nicht der Fall, was eine Frauenquote will. Bei der Frauenquote geht es ja darum, Menschen mit der gleichen Qualifikation anzugucken und dann halt zu entscheiden, okay, bei der gleichen Qualifikation stellen wir aber Frauen ein. Mhm. Das heißt, Frauen gibt es, die in der Lage sind, die Jobs zu machen, die müssten einfach nur eingestellt werden.
Ja, Sie haben
und
das so verstanden.
Dabei beurteilt man eben die Frauen eben nicht aufgrund ihres Geschlechts. Also genau, das ist genau das Gegenteil, was die Frauenquote machen will.
Sie haben das so verstanden, dass hier die Meinung vertreten würde, eine Frauenquote würde Frauen benachteiligen, ja?
Das wurde auch von HörerInnen so beigetragen und das genau, möchte ich richtigstellen. Und man sieht ja, wie der eine Hörer auch sagte, irgendwie seit 30 Jahren hoffen wir oder kämpfen wir dafür, dass es eine paritätische Besetzung gibt. Und da das nicht passiert von alleine, sieht man ja, dass es eine Benachteiligung gibt. Sonst würde es ja gerecht verteilt werden.
Aber eine Frauenquote, der Meinung sind Sie auch, die würde das ja dann zum Besseren wenden.
Ja, also man braucht nicht nur eine Frauenquote, sondern natürlich auch von ganz unten in der Gesellschaft Arbeit. Ja. Aber Frauenquote würde einen guten Beitrag leisten.
Ihre Stimme klingt so jung, deswegen erlaube ich mir die Frage. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 23.
Ja. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? In der Diskussion klang ja an, gerade jüngere Frauen hätten damit Probleme, sich als Quotenfrau bezeichnen zu lassen oder für Quoten einzutreten. Sie sind anderer Meinung. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld?
Also dieses Wort ist einfach teilweise negativ konnotiert, was zu Unrecht geschieht. Also Quotenfrau und so möchte sich natürlich keine bezeichnen. Das klingt abfällig. Aber ich bin eigentlich ziemlich der Meinung, dass innerhalb der Studierendenschaft, in der ich mich halt auch befinde, dass da auch viele Menschen für eine Frauenquote sich aussprechen würden. Als ein Detail zu einem Weg in eine gleichberechtigtere Gesellschaft.
Frau Rauhut, vielen Dank für diesen Anruf aus Leipzig. Wir bleiben im Osten Deutschlands. Aus Dresden hat uns angerufen Gloria Ziller. Guten Tag, Frau Ziller.
Ja, guten Tag in die Runde.
Ja, hallo. So, Ihr Beitrag, was wollen Sie beitragen zu dieser Diskussion oder warum haben Sie uns angerufen?
Also ich habe Sie angerufen, weil ich diesen Beitrag wunderbar finde. Auch direkt zur richtigen Zeit kommt er jetzt. Also ich bin durch alle Höhen und Tiefen der CDU gegangen.
Sie sind CDU-Mitglied.
Bis ich schließlich den Bürgermeisterposten besetzen konnte.
Aha.
Ich kenne alle Tricks, wie Männer Frauen verhindern. Und deswegen weiß ich, dass es ohne Quote nicht gehen wird. Wie ich jung war, war ich auch gegen die Quote, weil wir als Frauen und Mädchen so erzogen werden, wir wollen unserem Vater mit Leistungen gefallen. Und das ist das Gleiche. Das ist was Psychologisches, was da mitspielt, dass Frauen die Quote ablehnen. Aber ohne Quote, ich habe es jetzt 30 Jahre erlebt, geht es leider nicht. Die Männer haben die Situation verkannt und vertan. Und die Dame, die also in einem ganz am Anfang einen Beitrag sagte, dass dieses Quotenthema noch nicht mal ein Thema bei der AfD war. Der Beitrag hat mich ja fast umgehauen. In der AfD gibt es außer Frau Weigel und der Frau von Storch überhaupt keine Frauen.
Und im Bundestag auch nur so um die 10%.
Also das
nicht mal die Hälfte von der Union.
Das ist eine Bemerkung, daran kann man erkennen, wie Frauen Situationen total verkennen. Und die Frau Giffey, die Ministerin, die macht eigentlich CDU-Politik. So wie damals Schröder CDU-Politik gemacht hat. Also eigentlich müsste man in die SPD eintreten, aber ich bin nun mal eine eingeschworene CDU-Frau. Aber die vertritt unsere Ideen. Und dann, dass es ein Aktiengesetz gibt, wo Frauen aus dem Vorstand raus müssen, wenn sie schwanger geworden sind. Man muss sich das mal vorstellen, das im 21. Jahrhundert.
Ja. Nee. Frau Ziller, Sie sind in der Lokalpolitik da tätig gewesen. Würde denn eine Quote da etwas ändern? Glauben Sie, dass das dann mehr Frauen dazu bringen würde, da in die CDU einzutreten? Ja,
ja klar. Also die Quote gibt den Frauen die Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu kriegen. Und dass sie eben nicht mehr so einfach von Männern, ich spreche jetzt mal im Allgemeinen, es gibt auch Männer, die Frauen auf den Weg helfen, ist alles klar. Aber im Normalen versuchen Männer, Frauen zu verhindern. Nicht nur in der Politik, auch im beruflichen Leben. Also ich habe zwei Töchter im Alter von um die 40 bis 50. Was die erleben, wie es im Berufsleben darum geht, Frauen zu verhindern, da macht sich kein Politiker überhaupt eine Vorstellung von.
Gibt aber auch gegenteilige Beispiele.
Ja, aber die anderen sind in der Mehrzahl.
Okay. Frau Ziller, ich danke herzlich für Ihren Anruf. Auch dieser Hinweis oder dieser Bezug jetzt zur Lokalpolitik. Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Quotengegnerin. Hat sie das jetzt nachdenklich gemacht, was uns Frau Ziller da erläutert hat?
Also man muss natürlich akzeptieren, dass die Lebenswirklichkeit von uns allen sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Und es gibt selbstverständlich Frauen, die eben diese Erfahrungen gemacht haben. Und ich weiß nicht, warum es so war und wer da wie mitgewirkt hat. Ich kann ja natürlich in meiner Einschätzung auch immer ein Stück weit nur von meinem eigenen Lebensweg ausgehen. Und eine Diskriminierung dieser Art habe ich so nicht erfahren. Und das ist natürlich auch eine entscheidende Erfahrung, die mich leitet. Ich möchte aber dennoch den Punkt konservativ mal ansprechen, weil das heute auch in der Runde hier gefallen ist. Was ist eigentlich mit dem Konservativen in der CDU? Und das Konservative in der CDU ist ja nicht, dass Frauen am Herd sind und sich um die Kinder zu kümmern haben, sondern konservativ bedeutet ja auch, Menschen in ihrer Entscheidung freizulassen und auch Unternehmen in ihrer Entscheidung freizulassen. Und die Frage, die Grundsatzfrage, die wir natürlich jetzt auch mit unseren Wählern diskutieren, mit unseren Mitgliedern diskutieren, ist, inwieweit wir als Union eben in diese Freiheit eingreifen wollen. Ne? Und insofern ist das auch eine sehr, sehr berechtigte Frage von Menschen, die das hier auch aufgeworfen haben.
Mhm. Frau van Ackeren, Stichwort konservativ. Wir hatten vorhin das, glaube ich, schon mal angedeutet. Wie gespalten ist da die Partei und läuft die Union jetzt mit diesem Vorstoß für die Frauenquote vielleicht auch Gefahr, da weitere Wähler zu verschrecken? Möglicherweise die sich dann bei der AfD wiederfinden, wo die Frauenquote kein Thema ist.
Also den Durchmarsch zur AfD in der Wählerschaft, den würde ich nicht vermuten. Aber das Thema ist in der Tat sehr streitig. Und deshalb quälen sich ja auch die Spitzenkandidaten für den CDU-Vorsitz mit dieser Frage. Also Norbert Röttgen hat sich sehr klar geäußert für eine Frauenquote, hat noch sehr viel weitergehende Vorschläge gemacht, die er auch schon vor einigen Wochen mit einer Parteifreundin, der Frau Demuth, aus Rheinland-Pfalz zusammen vorgetragen hat. Also Röttgen ist klar auf der Seite der, sag ich mal, dezidierten Quotenbefürworter. Friedrich Merz hat gesagt, er sei skeptisch, hält sich das noch offen, hat allerdings andererseits auch gesagt, er ist noch nicht ganz entschieden, ob er am Ende vielleicht doch zustimmt. Und Armin Laschet, der dritte Bewerber um den Parteivorsitz, ist jetzt, soweit ich weiß, gerade in Urlaub. Der hat sich auch noch nicht geäußert. Ich würde aber annehmen, dass er sich für die Quote ausspricht, ohne dass ich das jetzt ganz sicher weiß. Und das wird auf dem Parteitag wird über das Grundsatzprogramm gesprochen. Da wird mit Sicherheit über sehr, sehr viele Hilfsmaßnahmen zum Giga-Thema Corona gesprochen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, was die Stimmung innerhalb der Partei angeht, dieses Frauenthema eines der entscheidenden werden könnte. Insofern wird das im Dezember spannend.
Mhm. Anja Wagner Scheidt von der Frauenunion. Sehen Sie das auch so? Wird dieses Thema Frauenquote bei der Wahl des neuen Vorsitzenden, es wird ja wohl ein Mann werden, also drei Männer zumindest kandidieren da bisher, wird das eine große Rolle spielen aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall wird es für uns eine große Rolle spielen, aber ich glaube, dass auch jeder Delegierte sich ganz genau die Frage stellen wird, wie er beim Parteitag bei der Frage entscheidet. Mhm. Die drei Kandidaten, die eben genannt wurden, haben sich zum Teil bekannt, zum Teil aber noch nicht. Aber ich glaube, spätestens beim Parteitag muss jeder der dreien sich klar bekennen und sagen, ich will eine Quote oder ich bin klar gegen eine Quote. Ich werde die Gelegenheit nutzen, auch mit der Frauenunion, das haben wir bundesweit auch jetzt vereinbart, mit möglichst allen Delegierten zu sprechen. Für uns ist das eine ganz entscheidende Frage, welche Rolle Frauen in unserer Partei spielen. Deshalb an uns ist es jetzt auch, alle Zweifler auch zu überzeugen und auch die vorgeschlagenen Punkte zu erklären. Weil ich nehme auch wahr, dass es noch viele Fragen gibt bei Delegierten, bei der ganzen Partei. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Sache jetzt für unsere Partei selber, auch Abläufe zu hinterfragen. Wie will die Partei, die CDU, in 10 Jahren dastehen? Und die Frage, welche Menschen wir für uns begeistern, ist grundlegend.
Das heißt, Sie würden eher nicht unbedingt für Friedrich Merz stimmen, der ja auf alle Fälle Änderungen will an dem, was Sie vorgeschlagen haben.
Ich werde nicht für Friedrich Merz stimmen.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Schimke? Ist das für Sie, ist da Friedrich Merz der Kandidat, der sich bisher aus Ihrer Sicht da am eindeutigsten oder am wählbarsten präsentiert hat?
Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich die inhaltlichen Positionen von Friedrich Merz teile und deswegen ihn auch immer unterstützt habe, auch schon vor 2 Jahren. Und das würde ich auch diesmal machen, klar. Mhm.
Hoffen Sie da noch auf wesentliche Änderungen an dem, was da die Satzungskommission jetzt vorgeschlagen hat, an dieser Quote?
Genau, also... Ja. wir sind ja da so ein bisschen überrumpelt worden bei der Satzungskommission mit diesen Vorschlägen und wir werden natürlich jetzt die verbleibende Zeit nutzen, das auch in allen anderen Gliedungen mal zu thematisieren, zu besprechen. Wollt ihr möglicherweise Alternativen? Was sagen unsere MIT-Mitglieder überhaupt dazu? Also ich kann Ihnen sagen, was die sagen, aber wir müssen es ja noch mal ein bisschen rückkoppeln. Auch mit der Jungen Union, mit dem RCDS und allen anderen. Und ich würde pauschal sagen, die Stimmung an der Basis ist da sehr, sehr eindeutig. Und ja, die Gespräche führen wir jetzt. Es wäre allerdings noch zu früh, jetzt hier konkret mit Vorschlägen.
Ja, wenn Sie sagen, Sie sind da sehr überrumpelt worden. In dieser Sitzung soll es ja sehr, ich sage mal, lebhaft strittig zugegangen sein. Also ohne, dass Sie da jetzt Einzelheiten nennen. War das so, ja?
Davon können Sie ausgehen. Davon können Sie ausgehen. Ich meine, 11 Stunden Sitzungsdauer, die kommen ja nicht ohne weiteres so zustande. Und deswegen, das ist ein Thema, das uns natürlich ins Mark geht, ohne Frage. Und wir sind uns sehr wohl bewusst, was das auch für die Union bedeutet, da jetzt diesen Schritt zu gehen, wenn wir ihn denn gehen. Und deswegen wurde es natürlich sehr, sehr hitzig diskutiert.
Klar. Frau von Ackeren, dann deutet das auf einen ganz, ganz spannenden Parteitag hin?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich vielleicht auch nochmal sagen würde, es wird immer so hervorgehoben, dass so ein Eingriff, etwas zu quotieren, was völlig Neues wäre für die CDU. Es gibt natürlich auch so stille Eingriffe, an die sich die Partei insgesamt gewöhnt hat, wenn man sich den Regionalproporz ansieht. Also das wird dann nach Baden und Württembergern oder Schwaben dann getrennt. Da gibt es einen Proporz in Baden-Württemberg. Dann hat man bei den stellvertretenden Parteivorsitzenden, wurden alle großen Landesverbände bedacht und als man irgendwann Angst hatte, oh, das könnte zur Kampfkandidatur führen, hat man auch mal die Zahl der Stellvertreter erweitert, um diesen Regionalproporz nicht zu gefährden. Also was ich damit sagen will, ist, dass man irgendwie die völlig freie Wahl etwas einschränkt, das ist jetzt nicht total neu.
Lassen wir noch einen Hörer zu Wort kommen. Herr Schreiber aus Hamburg hat sich gemeldet. Guten Morgen, Herr Schreiber.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Ja, hallo.
Ich wollte grundsätzlich erstmal sagen, dass ich die Quote für in allen Lebensbereichen wichtig, sinnvoll und nutzbringend ansehe und hätte einen kleinen Seitenhieb nicht auf die CDU, sondern auf die FDP, die in einem der letzten baden-württembergischen Landtagswahlen tatsächlich zu 100% männliche Mandatsträger entsenden wollte und musste aufgrund des Wahlergebnisses. Es wurde überhaupt keine weibliche FDP-Abgeordnete gewählt. Und der Schmunzler am Rande war dann, dass die FDP einen Gleichstellungsbeauftragten in die Arbeitsrunde der Gleichstellungsbeauftragten der in der im Landtag vertretenen Fraktionen entsenden musste. Und ich glaube, es ist auch Zeit, dass konservative oder nicht progressivere Parteien auch sich für die Quote entschließen, solange sie notwendig ist. Wenn wir sie nicht mehr brauchen oder die Frauen sie nicht mehr brauchen, dann können wir sie auch gerne wieder abschaffen.
Mhm. Wenn Sie FDP erwähnen, also wenn ich das richtig gelesen habe in Vorbereitung auf der Sendung, ist zumindest im Bundestag das nicht ganz so, wie Sie es jetzt aus Baden-Württemberg schildern. Da hat die FDP, glaube ich, sogar einen höheren Anteil von Frauen als die Union. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, ich sehe den Diskussionsprozess in der Union positiv und ich bin auch tendenziell eher davon überzeugt, dass es gelingen wird, die Frauenquote bei der Union zu verankern, auf mittlere Sicht.
Jo, noch eine Hörerin, Frau Perrin-Scheri. Ich danke Ihnen, Herr Schreiber. Frau Perrin-Scheri ist noch nicht da. Okay, dann noch ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, unbedingt in der Sendung. Was hat die Corona-Pandemie jetzt da verändert? Hat es irgendwie alte Rollen aufgebrochen? Auf der anderen Seite hören wir, dass Frauen da wieder in dieses Rollenbild zurückgefallen sind, dass sie sich viel mehr um die Kinder kümmern mussten als Männer. Man sollte es jetzt aber auch denken, durch Online-Konferenzen. Gibt es vielleicht Chancen, dass Frauen da gerechter mit dem Ganzen umgehen können? Frau Wagner-Scheidt, wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also in der Corona-Zeit haben sich Paare die Familienbetreuung aufgeteilt. In der Regel ist die Person von beiden zu Hause geblieben, die Teilzeit beschäftigt ist oder auch weniger verdient. Da haben wir Parallelen zu anderen Verhaltensmustern gesehen. Ich habe Statistiken jetzt gesehen, dass Frauen jetzt auch in der Corona-Zeit deutliche Rückschritte gemacht haben, was ihr weiteres Vorangehen angehen mag und dass es Jahre dauern mag, bis sie wieder auf den Status vor Corona kommen. Das muss man jetzt genau im Auge vorbehalten. Die Frauen haben in der Corona-Pandemie gezeigt, dass sie weite Teile der Gesellschaft getragen haben, Krankenhaus, Kindergarten etc. Für die Partei hat Corona eine Chance dargestellt, weil wir neue Kommunikationsmedien für uns entdeckt haben. Video- und Telefonschaltkonferenzen waren quasi an der Tagesordnung. Und viele dieser Dinge sollten wir die Zeit nach Corona übertragen. Man muss nicht zu jedem Termin eine große Dienstreise machen oder nach Berlin fahren.
Ja, das könnte
Vieles
Frauen
kann man per Video und per Telefon machen. Das ist eine Chance für Frauen, die Vereinbarkeitsverantwortung haben, dann auch von zu Hause an Partei zu partizipieren. Das heißt, durchaus eine Chance. Deshalb haben wir in der Kommission ja auch Digitalisierung in den Fokus gestellt und wollen auch Digitalisierungsbeauftragte auf Ebene der Kreise einführen.
Ja, und jetzt steht auch die Leitung zu Frau Perrin-Scheri, die uns aus Freiburg anruft. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
So, Ihr Anliegen noch.
Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass eine Frauenquote weitergeführt wird. Denn solange unsere Gesellschaft immer noch ein Problem damit hat, dass Frauen weniger verdienen und Frauen einfach in weniger Chancen haben, ist es einfach wichtig. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber wir sind noch nicht so weit. Und ich möchte mich der Vorrednerin auch anschließen. Männer und Frauen haben dieselben Fähigkeiten. Sie prägen sich nur anders aus. Und ich habe das bei uns in der Familie, möchte ich jetzt kurz weitergeben. Als mein Enkel geboren wurde, war große Diskussion, ja, wer Beruf ist wichtiger, der vom Mann oder der von der Mutter? Und es war wirklich harte Arbeit, das durchzuboxen oder durchzukämpfen, damit das Kind von beiden Eltern gleichwertig betreut wird.
Und an solchen Debatten würde eine Quote aus Ihrer Sicht was ändern, ja?
Auf jeden Fall. Die Politik muss als Vorbild da vorausgehen und auch generell einfach auch unsere Gesellschaft ist noch nicht an dem Punkt zu sehen, dass Mann und Frau dieselbe Verantwortung haben, auch im Bereich der Kindererziehung. Ja, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Frauenquote haben, solange wir noch nicht an dem Punkt sind.
Frau Perrin-Scheri aus Freiburg, bedanke mich für den Anruf. Das war jetzt noch einmal ein Plädoyer für eine Frauenquote. Da wir auf das Ende der Sendung zugehen, noch ein Punkt, der mir da wichtig erscheint. Frau Schimke, vielleicht darf ich Sie fragen. Die Grünen wollen jetzt schon über die Frauenquote, die bei den Grünen ja schon ganz lange gilt, den nächsten Schritt angehen. Ein Vielfaltstatut, damit die Partei diverser wird. Da müssen jetzt Migranten ausdrücklich gefördert werden. Vorerst nur als Ziel. Auch da ist eine Quote schon im Gespräch. Ist das der nächste Schritt, der in unserer gesellschaftlichen Debatte kommen wird und auch die CDU demnächst beschäftigen wird?
Genau, das sind ja in der Tat Folgewirkungen, die wir auch diskutieren. Und wer jetzt nicht allzu blauäugig an solche Vorhaben rangeht, weiß natürlich, dass die Diskussion dann weitergeht und dass dann auch andere gesellschaftliche Gruppen mit einem entsprechend quotierten Anteil auch in diversen Positionen vertreten sein sollen. Man kann über die Aufstellung einer Partei immer reden. Man kann, jede steht es frei zu sagen, wir wollen den, den und den bei uns drin haben. Nur ich finde eben, man muss auch sagen, wie man das am Ende erreichen will, mit welchem Programm und so weiter. Und ich finde, Frauenquote ist ein Projekt, das unterstellt, es würde diskriminiert. Und da habe ich eben eine grundlegend andere Auffassung. Ich glaube, dass die Lebens- und Berufswege von Frauen immer noch nach anderen Entscheidungsmustern stattfinden als die von Männern. Und die Vorrednerin, gerade die Bürgerin, die jetzt hier sagte, Elternzeit bei der Tochter und der Vater des Kindes und hin und her. Klar, da geht es doch schon los. In der eigenen Beziehung zu dem eigenen Partner, zu dem Ehemann, in der Frage, wer nimmt wie Elternzeit? Wer sagt das dann wie seinem Arbeitgeber? Da knicken junge Männer auch gerne mal ein und trauen sich nicht. Müssen sie aber. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir unseren Platz in unserer Gesellschaft finden.
Und Stichwort Migrantenquote, mit der könnten Sie sich anfreunden?
Ich kann mich mit gar keiner Quote anfreunden, weil ich der Meinung bin, dass es am Ende immer auch eine demokratische Entscheidung ist, wen man wählt. Und es kann eben nicht sein, dass, wenn jemand nicht gewählt wird, dieser Platz frei bleibt. Das darf nicht die Konsequenz sein. Wir wollen vor Ort aktive Leute, wir wollen funktionierende Strukturen. Und wenn ich eine Politik des leeren Stuhls fahre, dann bin ich vor Ort nicht mehr handlungsfähig. Und das kann doch nicht unser Ziel sein.
Mhm.
Anja Wagner-Scheidt von der Frauenunion, Sie setzen sich für eine solche, also für eine Frauenquote ein. Was ist da mit dem nächsten Schritt, der ja absehbar ist? Die Grünen waren da ja auch bei der Frauenquote eindeutig der Vorreiter. Könnten Sie sich mit einer Migrantenquote anfreunden? Würden Sie das auch sinnvoll finden?
Wir nehmen jetzt erstmal den Schritt der Frauenquote im Dezember.
Sie weichen aus.
Nein. Und ja, wir wollen Migrantinnen und Migranten selbstverständlich in der CDU. Wir wollen ein Spiegel der Gesellschaft sein und natürlich legen wir großen Wert auf die Meinung und die Expertise von Menschen, die sich klar zu Deutschland bekennen und hier leben und wirken wollen. Und sie gehören ja in die Mitte unserer CDU.
Und wie wollen Sie das erreichen? Sie sagen, bei Frauen haben wir jahrzehntelang das Ziel gehabt, sind nicht vorangekommen. Jetzt zeichnet sich da ja unter Umständen eine ähnliche Debatte ab. Aber da schließen Sie eine Quote aus vorerst.
Wir haben in unserem Landesverband eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage beschäftigt, wie kommen Menschen zu uns und wie bleiben sie bei uns? Und da haben wir im Fokus auch Migrantinnen und Migranten. Wir sind da jetzt noch in der Analyse und ja, wir sollten uns darum Gedanken machen, wenn wir gewisse Gruppen einfach in unserer CDU nicht repräsentiert sehen. Und ich wünsche mir mehr Migrantinnen und Migranten in unserer CDU.
Margarete van Ackeren von Focus Online. Sie verfolgen diese Debatten ja schon ganz, ganz lange in der CDU. Mhm. Sie wissen auch, was sich bei den Grünen tut. Ist das die nächste Debatte, die da auf uns zukommt, so eine Migrantenquote? Und muss eine Partei, die sich modern dann nennen will oder modernisieren will, da dann mittelfristig zumindest auch mitziehen?
Also die Beteiligung von Migranten, die ist in fast allen Parteien natürlich verbesserungsfähig. Also da müsste sich wirklich einiges tun. Ich würde aber darauf vertrauen, dass man aus der Debatte um die Frauenquote natürlich auch mal lernen kann und sagen kann, Parteien können sich auch selbst korrigieren, Parteien können sich selbst regenerieren und solche Prozesse dann auch mal von sich aus in Gang setzen. Weil, das würde ich auch zugeben, in letzter Konsequenz, wenn man alles quotiert, kann man natürlich irgendwann jedes Gremium mit dem Rechenschieber oder per Algorithmus ermitteln. Also wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, ich übertreibe jetzt bewusst. Deshalb würde ich da zunächst mal auf Selbstheilungskräfte der Parteien vertrauen. Aber dass man das im Auge behalten muss, ist eindeutig.
Sie haben vorhin gesagt, Sie erwarten im Dezember einen ganz, ganz spannenden CDU-Parteitag. Können Sie einschätzen, was glauben Sie, wie es ausgehen wird in Sachen Frauenquote?
Ich denke, also wir kennen ja noch nicht den Vorschlag, den Merz offenbar vorbereitet, den kennen wir nicht. Ich würde ansonsten schon davon ausgehen, dass das, was die Satzungskommission vorgeschlagen hat und was auch die Parteiführung, was auch Annegret Kramp-Karrenbauer offenkundig will, dass sich das durchsetzt, das glaube ich schon. Dass das aber sehr spannend wird, das kann man allein schon daran sehen, dass Frau Kramp-Karrenbauer letztes Jahr diese Debatte nicht führen wollte auf dem Parteitag. Da gab es halt den Vorschlag, Leute, lasst uns das delegieren in die Satzungskommission und nicht auf dem Parteitag diskutieren. Und das war ja damals schon Indiz dafür, dass das gefährlich hätte werden können.
CDU-Frauenquote, überfällig oder überflüssig, das war heute unser Thema in Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei Anja Wagner-Scheidt von der Frauenunion der CDU, bei Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und bei Margarete van Ackeren von Focus Online. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema dann das Reisen in Corona-Zeiten und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Zagatta.